HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und diesen Themen in der kommenden knappen halben Stunde. Petition gegen die Zeugen Jehovas. Eine Aussteigerin will das Körperschaftsrecht der Gruppe kippen. Sittenbild der Sittenpolizei. Eine Stütze des iranischen Regimes und ihre Praktiken. Und mein Sonntagsthema. Die Wärme des Herzens, wie wir sie spüren, pflegen und weitergeben. Dazu ein Gespräch mit Pater Anselm Grün. Sophie Jones hat den Absprung geschafft. Mit 18 Jahren hat sie den Zeugen Jehovas den Rücken gekehrt. Ein Ausstieg, der bei den Zeugen Jehovas den Abbruch aller sozialen Kontakte bedeutet. Sophie Jones warnt seit ihrem Ausstieg vor dem Wirken dieser Gemeinschaft und wehrt sich gegen deren staatliche Anerkennung. Michael Hollenbach berichtet.
Sophie Jones hegte als Kind und Jugendliche keine Zweifel daran, dass sie als Mitglied von Jehovas Zeugen etwas Besonderes sei.
Das wurde mir ja auch immer so eingebläut, dass ich quasi nicht bin wie die anderen und dass wir quasi auserwählt sind von Gott.
Freundschaften zu Klassenkameradinnen gab es nicht. Sie lebte in einer Parallelwelt.
Ich habe eigentlich in jedem Lebensbereich Unterschiede gemerkt zu anderen Kindern. Also ob es jetzt darum ging, Geburtstag zu feiern, Weihnachten zu feiern, es war einfach alles anders.
Denn weder Geburtstage noch Weihnachten noch Ostern werden bei den Zeugen gefeiert. Diese Feste gelten als Götzendienste mit heidnischen Wurzeln. Stattdessen werde in der Sekte mit Angst gearbeitet, erläutert die 27-Jährige.
Na, dass man zum Beispiel ständig Angst hat vor dem Weltuntergang, dass man ständig Angst hat vor dem Teufel und seinen Dämonen. Man stellt sich das besonders auch als Kind schon sehr, sehr bildlich und real vor. Also es gehört wirklich dazu.
Als Sophie 8 Jahre alt war, ließen sich ihre Eltern scheiden. Der Vater wurde daraufhin aus der Gemeinschaft ausgeschlossen.
Die Konsequenz bei einem Austritt ist, dass alle aktiven Zeugen Jehovas, also auch die eigene Familie, nicht mehr mit einem reden darf und auch keine Zeit mehr mit ihm verbringen darf.
Nach vielen Zweifeln hat sie sich mit 18 entschlossen, die Gemeinschaft zu verlassen.
Also am Anfang ist es immer so, dass dann alle mit einem nochmal sprechen wollen, weil sie wollen einen natürlich aufhalten. Ich habe jede Art von Gesprächen abgeblockt, weil ich schon immer sehr, sehr anfällig für Schuldgefühle war. Und ich wusste ganz genau, okay, wenn ich mich jetzt auf ein Gespräch einlasse, dann kann ich es nicht durchziehen.
Sophie Jones hat sich eine neue Telefonnummer besorgt, bei ihren Mails und bei Facebook alles weggeblockt, was aus den Reihen der Sekte kam. Sie ist umgezogen, hat sich einen neuen Job besorgt, ihr ganzes Leben neu organisiert. Heute engagiert sich Sophie Jones für Menschen, die die Sekte verlassen wollen oder schon ausgestiegen sind. Und sie hat eine Petition gestartet, damit den Zeugen Jehovas der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts abgesprochen wird. Rund 80.000 haben diese Petition bereits unterschrieben.
Prinzipiell ist der Körperschaftsstatus kein Gütesiegel,
sagt Andreas Oelze, Weltanschauungsbeauftragter der Evangelischen Kirche. Aber
er wird von den Zeugen Jehovas so verstanden und wird auch gerne so propagiert. Aber eigentlich sagt der Körperschaftsstatus nicht viel mehr aus, als dass eine Gemeinschaft auf Dauer angelegt ist und prinzipiell rechtstreu ist.
Für Andreas Oelze weisen die Zeugen Jehovas viele Merkmale einer Gemeinschaft auf, die man landläufig als Sekte bezeichnet.
Also zum Beispiel, dass nur in der eigenen Gruppe die Wahrheit oder das Heil zu finden ist. Anderes Merkmal wäre beispielsweise eine sehr starke Abgrenzung von allen, die nicht zur Gruppe gehören. Dass zum Beispiel auch der Glaube das Leben der Menschen komplett dominieren soll, also dass andere Interessen außerhalb des Glaubens nicht gut geheißen werden.
Andreas Oelze weiß, wie schwierig es ist, einer Gemeinschaft den Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts wieder abzuerkennen. Allerdings, falls Sophie Jones ihr Ziel erreicht, wäre das ein Paukenschlag.
Die Aberkennung des Körperschaftsstatus würde schon eine sehr, sehr hohe Symbolwirkung haben, wahrscheinlich eine höhere als die Zuerkennung es hatte.
Eine Petition gegen die Zeugen Jehovas. Die Aussteigerin Sophie Jones will das Körperschaftsrecht der Gruppe kippen. Die Autobiografie von Sophie Jones ist unter dem Titel »Erlöse mich von dem Bösen« bei Lübbe erschienen und kostet 18 Euro. Ein hartes Regime nach innen hin, feste Sittenordnungen und eine strenge Disziplin, das kennzeichnet klassische Sekten. Aber Vergleichbares gibt es auch in Diktaturen und zumal in religiös gefärbten Regimes wie dem Iran. Dort werden religiöse Regeln mit Härte durchgesetzt. Der Tod einer iranischen Frau nach der Kontrolle durch die Sittenpolizei bringt derzeit den ganzen Iran in Aufruhr. Die EU hat inzwischen Sanktionen gegen die sogenannte iranische Sittenpolizei verhängt. Es geht unter anderem um Einreiseverbote gegen Angehörige der Sittenpolizei und um das Einfrieren von Vermögen. Doch was genau ist und macht die Sittenpolizei im Iran? Uwe Lüb zeichnet ein Sittenbild der Sittenpolizei.
Vier Männer überwältigen eine Frau und zerren sie in ein Auto. Einer schießt um sich, um diejenigen zu vertreiben, die der Frau helfen wollen. Szenen wie diese finden sich zuhauf in sozialen Medien. Die Echtheit der Aufnahmen lässt sich nicht überprüfen, aber sie decken sich mit Berichten über das teilweise Vorgehen der sogenannten Sittenpolizei. Unter dem früheren Präsidenten Rouhani war sie noch nicht so streng wie jetzt, sagt die Kölner Islamwissenschaftlerin Katayun Amirpur.
Bei Rouhani war es einigermaßen locker, gerade deshalb hat dann aber Raisi, als er an die Macht kam, gesagt, das kann ja so nicht angehen. Das bezog sich auch ganz stark auf das Kopftuch, dass man da doch wieder die lockeren Sitten, die unter Rouhani Einzug gehalten hätten, da müsse man doch jetzt mal wieder gegen vorgehen.
Vor allem, wenn Frauen ihr Kopftuch gar nicht oder nicht richtig tragen, wird die Sittenpolizei aktiv. Schon vor ihr gab es Patrouillen und ganz früher den Muhtasib, der aber eher kontrollieren sollte, ob bei Geschäften das islamische Recht eingehalten wurde. Die heutige sogenannte Sittenpolizei im Iran existiert in ihrer jetzigen Form seit 2005. In dem Jahr wird sie auf einen Beschluss des Obersten Revolutionsrates eingerichtet, den der Präsident leitet. Mit der konkreten Umsetzung ist das Ministerium für Kultur und islamische Führung beauftragt. Beteiligt sind auch das Innenministerium und die Polizei. Zu Beginn sagt ein Polizist, es gehe nur darum, Frauen ohne Kopftuch zu warnen. Aber auch Männer werden ermahnt, etwa keine kurzen Hosen zu tragen oder T-Shirts. Doch im Mittelpunkt steht das Kopftuch. Es ist nicht nur ein Stück Stoff, sondern für die Protestierenden von heute das Symbol für viel mehr, so Islamwissenschaftlerin Amirpur.
Dann steht das Kopftuch eben dafür, dass man nicht nur als Frau unterdrückt wird, sondern dass die Menschen alle unterdrückt werden, weil man ihnen die Rechte nimmt. Sei es nun das Recht, auf der Straße zu tanzen oder das Recht, meine Muttersprache in der Schule zu lernen.
Schon lange wächst das Misstrauen gegenüber der Sittenpolizei. Immer wieder werden Frauen brutal abgeführt. Und mitunter, berichten Iraner, werden Menschen zur Anzeige oder nur zum Umziehen in einen Transporter der Sittenpolizei gebeten, der sie dann aber direkt zu weiteren Verhören oder Schlimmerem bringe. Dabei machten die Beamten doch nur ihre Arbeit, klagt der Teheraner Polizeichef Hossein Rahimi im September, kurz nach dem Tod Mahsa Aminis. Es ist nun mal Aufgabe der Polizei. Warum kritisieren das jetzt einige? Ich habe schon früher gesagt, dass sich mehr als 30 Stellen um die Einhaltung der Kopftuchregeln kümmern müssen. Eine davon ist die Polizei. Andere, die ihrer Pflicht nicht nachgekommen sind, kritisieren nun die Polizei. Mit anderen Stellen meint er etwa den Kulturminister und den Bildungsminister. Doch auf der Straße nehmen die Menschen nun mal die Angehörigen der Sittenpolizei wahr. Sie sollen ausgebildete Polizeikräfte sein. Wie viele es sind, darüber gibt es keine Zahlen. Für die Kontrolle von Frauen sind auch weibliche Beamte dabei. Es sollen aber immer wieder auch Männer Frauen anfassen. Damit es dazu nicht kommt oder solche Behauptungen widerlegt werden können, müssen die Angehörigen der Sittenpolizei seit einiger Zeit Körperkameras tragen. Im Fall von Mahsa Amini, Ausgangspunkt der seit Wochen anhaltenden Proteste im Iran, war das allerdings, gibt Polizeichef Rahimi zu, nicht der Fall.
Die Sittenpolizei ist ein Teil des Repressionsapparats der Iranischen Republik. Inzwischen gibt es 240 Tote bei den Protesten gegen das Regime und das zeigt, dass es lebensgefährlich ist, für Frauenrechte dort zu demonstrieren. Doch die Mittel, seine Solidarität zu zeigen und den Kampf dort zu unterstützen, die sind ebenfalls vielfältig und kräftig. Von New York aus kämpft zum Beispiel die iranische Künstlerin Nazrin Sheikhi auf ihre Weise für Frauenrechte. Mit Cartoons gegen die Mullahs. Antje Passenheim erzählt mehr darüber.
Der Tod der Iranerin Mahsa Amini treibt in New York viele Sympathisantinnen auf die Straßen. Ihre Landsfrau Nazrin Sheikhi trieb er in ihr Zeichenbrett.
It was a book and the women were pressing in that book.
Ein grünes Buch, Frauen zwischen seinen Seiten eingequetscht, schreiend mit geballten Fäusten, aus ihrem herabhängenden schwarzen langen Haar tropft Blut. Das Buch ist die Verfassung der islamischen Regierung des Iran, erklärt Nazrin.
And the base of their law is against of women.
Eine Verfassung, die sich gegen Frauen richtet. Frauen wie Mahsa Amini, die sterben musste, weil sie keine Kopfbedeckung über ihrem Haar trug. Wenn Nasrin solche Karikaturen zeichne, dann blute ihr eigenes Herz, sagt sie. Sie hört dabei Musik von Pink Floyd oder Rappern, die sie mit ihren iranischen Freundinnen zu Hause als Untergrundmusik gehört hat.
While I was drawing this piece, I was crying.
Während ich das gezeichnet habe, habe ich geweint. Das ist mir noch niemals so nahe gegangen. Ich stecke mein ganzes Herz, meine Gefühle in diese jüngsten Cartoons. Seit Jahren protestiert die iranische Künstlerin mit ihren Cartoons gegen politische Missstände, vor allem in ihrer Heimat. Die 33-Jährige entfloh dem Griff des Regimes vor 5 Jahren. Mit einem sogenannten Einstein-Visum durfte sie nach New York einreisen. Dieses Visum bekommen nur Menschen mit außerordentlichen Fähigkeiten. Nasrin Sheikhi gehört dazu. Ihr erster künstlerischer Akt in New York? Karikaturen über Donald Trump. Nun gilt ihr Protest voll und ganz dem Mullah-Regime in Teheran. Ich arbeite in diesen Tagen mehr als vorher an meinen politischen Cartoons und ich bin mit ihnen eine größere Kämpferin als je zuvor.
And I feel I'm fighter more than ever right now.
Früher sei sie selber im Iran auf die Straße gegangen und habe gegen das Regime der alten, verbohrten Männer demonstriert, das seit 43 Jahren Frauen wie Menschen zweiter Klasse behandle und Kritiker töte. Foltere, wegschließe.
I know what's going on.
Ich weiß, wie es dort ist. Jetzt bin ich in den USA, wo ich Redefreiheit habe. Ich kann in meinen Cartoons für die Millionen Menschen im Iran sprechen und ich hoffe, wir können die Situation ändern. Cartoons lebten von der Übertreibung, doch diesmal gäbe es gar nichts zu übertreiben. Denn die Wirklichkeit sei um Vielfaches brutaler, als es in ihren Zeichnungen auszudrücken wäre. Sie töten Menschen, sie erschießen sie. Hunderte sind getötet worden, Tausende sitzen im Gefängnis. Weltoffene Menschen, junge Menschen, kreative Menschen, Menschen, die ein großes Potenzial haben, dieses Regime zu verändern.
They have high potential. To change the regime.
Und davor hätten die Mullahs Angst. Mit ihren Bildern der Trauer und Wut will Nasrin den Kampf anheizen.
It's like when I'm drawing, it's like
wenn ich zeichne, dann ist das, als ob ich eine Waffe kreiere und sie den Menschen gebe, damit sie diese verrückte Situation schneller beenden können.
Go faster in shooting all these crazy situations.
Ihre Hoffnung hat Nasrin in einer Karikatur ausgedrückt, die die New York Times abbildete. Sie zeigt den selbstbewussten, geschminkten Kopf von Mahsa Amini. Ihr langes, schwarzes Haar hält Irans Präsidenten Raisi im Würgegriff.
Cartoons gegen die Mullahs, wie eine iranische Künstlerin von New York aus für Frauenrechte kämpft. Für die Kirche sind es bewegte Zeiten gerade. Es geht eine Epoche zu Ende, wo Kirchenzugehörigkeit über Generationen ganz selbstverständlich war. Nun ist eine Zeit angebrochen, wo Kirchenzugehörigkeit bewusst gewählt wird und für viele bedeutet es, Kirche auch abzuwählen, das heißt auszutreten. Mitten in diesem dramatischen Wandel stand Matthias Schmidt als Propst für 300.000 Protestanten in Oberhessen im Dienst. Nach 12 Jahren zieht er als dienstältester Propst der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau eine Bilanz. Alina Heimbach hat ihn gesprochen.
Viel Verantwortung und viel Belastung. Das sind die Schlagworte, die die Arbeit von Matthias Schmidt zuletzt ganz gut beschreiben. Denn als Propst in Oberhessen ist es seine Aufgabe gewesen, zu organisieren, wo Gemeinden zusammengelegt werden und die Dekanate aufs Sparen einzuschwören.
Wir haben nach der Freiburger Studie 2016, 2017 gemerkt, wir müssen an dieser Stelle jetzt Strukturen schaffen, dass wir als Kirche auch weiterarbeiten können, dass Gemeinden gut weiterarbeiten können. Und dieser Umbruchsprozess, der ist schmerzhaft. Man muss sich auch von Dingen lösen.
Aus 330 Gemeinden wurden in Schmidts Amtszeit gerade einmal 300. Nicht immer war das einfach, erzählt er. Es gab Konflikte, Trauer und Schmerz. Nun, nach 12 Jahren, hört der Propst von Oberhessen auf. Aber er schaut nicht nur mit Wehmut zurück.
Dass wir als Kirche es geschafft haben, uns in den Prozess der Ermöglichung gleichgeschlechtlicher Partnerschaften reinzukommen, ist eigentlich kein Thema mehr ist, dass wir auch Pfarrerinnen und Pfarrer haben, die in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften leben. Das ist so ein wichtiger Punkt, wo ich sage, ja, da haben wir tatsächlich was verändert, auch am Klima dieser Gesellschaft.
Schmidts Perspektive für die Zukunft? Eine Kirche, die kleiner, frommer, aber auch politischer ist.
Wir merken, dass Menschen sich sehr gut überlegen, will ich Mitglied der Kirche sein? Und gleichzeitig spüren wir aber auch, es gibt eine neue Form von Partizipation, dass Leute sagen, ich möchte gern mitgestalten, ich möchte bei Projekten mit dabei sein. Ich finde gut, was Kirche macht, auch wenn ich nicht Mitglied der Kirche bin.
Und genau da ist er ganz optimistisch. Denn viele der jungen, neuen, nachkommenden Geistlichen, die seien ganz aufgeschlossen, diese neuen Wege zu gehen, sagt er.
Sehe auch, dass die mit gerade diese jungen Kolleginnen und Kollegen mit neuen Ideen, neuen Ansätzen reingehen, nicht so fremdeln mit digitalen Medien, Lust haben, Kirche neu zu denken.
Deswegen hofft er auch auf eine Verjüngung durch einen zukünftigen Propst oder eben eine Pröbstin. Für Schmidt selbst endet der Weg bei der EKHN nicht ganz. Er wird nur anders. Schmidt wird künftig als Seelsorger arbeiten. Zur Hälfte in einem katholischen Krankenhaus, zur Hälfte in einer Einrichtung für Menschen mit geistiger Behinderung.
12 Jahre war ich jetzt in diesem Amt, habe jetzt noch gut 10 Jahre vor mir und habe jetzt auch Lust, nochmal Neues auszuprobieren und ja, wirklich nochmal so in diese Basisarbeit reinzugehen. Wirklich auch mitten im Herzen der Gesellschaft. Und da bin ich sehr gespannt drauf.
Hessens dienstältester Propst Matthias Schmidt zieht an der Schwelle zum Ruhestand eine Bilanz. Alina Leimbach hat mit ihm gesprochen.
HR Info. Himmel und Erde.
Es geht langsam auf den November zu. Die Tage werden kürzer und die Temperaturen sinken. Wie kommen wir warm durch den Winter? Das Thema beschäftigt gerade alle. Aber vielleicht lohnt es sich da auch mal einen Seitenblick zu wagen, denn es gibt ja nicht nur die Temperatur, die man mit dem Thermometer messen kann. Mindestens genauso wichtig für unser Wohlbefinden ist die emotionale Temperatur, der wir in unserem Umfeld begegnen und die wir selber schaffen. Etwa durch Herzenswärme. Die Herzenswärme ist ein wunderschöner Begriff und es lohnt sich, ihm einmal nachzugehen. Der Benediktinerpater Anselm Grün hat darüber mit meiner Kollegin Daniela Baumeister ein paar Erfahrungen ausgetauscht.
Ist Warmherzigkeit eine Charaktereigenschaft?
Sicher gibt es Menschen, die von Natur aus barmherziger sind, aber die haben das auch irgendwo eingeübt. Entweder haben sie es mitbekommen von den Eltern oder sie haben selber eine Liebe zu den Menschen. Und das kann man natürlich auch einüben, dass ich versuche, die Menschen zu lieben und wohlwollend ihnen zu begegnen.
Und das dann auch gleich zu zeigen, was zeichnet denn warmherzige Menschen aus?
Gut, das zeigt sich schon im Blick, dass es ein warmer Blick ist und eben kein bohrender Blick und kein kalter Blick. Die Augen strahlen ja auch Wärme oder Kälte aus. Und natürlich die Sprache. Ist die Sprache wärmend oder ist die kalt? Von Jesus sagen die Menschen, ja, brannte nicht unser Herz, als er mit uns sprach, während bei anderen Menschen friert man, wenn die reden.
Welche Rolle spielt das Herz?
Ja, die Liebe ist ja im Herzen verkörpert. Also in der christlichen Tradition ist das Herz nicht nur Ort der Gefühle, sondern auch des Denkens, dass man mit dem Herzen denkt. Das ist auch ein wichtiger Aspekt. Also wir sprechen ja von Herzlichkeit. Also Herz ist so die Mitte des Menschen. Und wenn das Herz von Liebe erfüllt ist, dann geht von diesen Menschen auch etwas aus.
Haben Sie den Eindruck, das kommt im Moment ein bisschen zu kurz in unserer Zeit?
Ja, wir sind schon in Gefahr, eine kalte Gesellschaft zu werden, dass jeder nur um sich kreist oder dass wir kaum in Beziehung treten zu anderen. Warmherzigkeit ist ja immer auch Offenheit für den anderen. Und heute kreisen doch sehr viele um sich selber und wollen nach außen cool sein. Das ist ja auch schon sprechend. Man will nach außen eine coole Fassade haben, um sich nicht verletzbar zu machen.
Kann man das denn einüben oder entwickeln, das Warmherzige, wenn man mal weiß, dass es nicht so gut funktioniert?
Gut, einmal die Bedingung ist mitzufühlen, dass ich mit den Menschen mitfühle und nicht bewerte, sondern einfach versuche mich hineinzufühlen in Menschen und in jedem Menschen auch einen guten Kern in dem Glaube. In der christlichen Tradition gibt es ja das sogenannte Herzensgebet, das Jesusgebet. Da stellen wir sich vor, dass beim Einatmen die Liebe Jesu ins Herz strömt und dann beim Ausatmen eben entweder in den eigenen Leib oder zu den Menschen hin. Aber das kann man auch ein bisschen einüben, dass man der Atem, dass er das also im Atem die Liebe Jesu, das Herz wärmt und dann geht es eben auch zu den Menschen.
Das heißt, sowas wie Meditation würde auch helfen, dass man innerlich so ein bisschen wärmer wird.
Ja, die Meditation ist sicher, gerade die Meditation des Herzensgebetes ist ja ein Weg, das Herz zu wärmen mit Liebe, damit die Liebe dann auch weiter strömt.
Ist es denn so, dass sich warmherzige Menschen mehr verbunden fühlen und weniger Angst haben, was ja in der Zeit jetzt gerade sehr hilfreich wäre?
Ja, warmherzige Menschen sind immer verbunden mit den anderen. Und wenn ich mich verbunden fühle, fühle ich mich dazugehörig. Und die Angst ist bei vielen Menschen, dass sie allein sind, dass sie alleingelassen sind, dass niemand sich um sie kümmert. Also insofern, verbundene Menschen haben immer weniger Angst als isolierte Menschen.
Sind wir denn warmherzigen Menschen gegenüber sofort offener?
Ja, wir haben das Gefühl, denen können wir was anvertrauen. Die werden es nicht weitererzählen, sondern die werden es in ihrem Herzen bewahren. Da öffnet sich auch unser Herz, wenn der andere ein warmes Herz hat.
Und was kann ich tun, damit mein Gegenüber sich jetzt ein bisschen besser fühlt? Lächeln vielleicht oder was hilft?
Ja, lächeln freundlich im Begegnen. Also nicht kein Grinsen, sondern ein heiteres Lächeln oder ein freundliches Lächeln. Dann der Blick, dass ich nicht fixiere, sondern dass ich den anderen sein lasse, dass ich das Gute, das Schöne im anderen sehe. Das merkt er, wie ich ihn anschaue. Und natürlich, dass ich mich interessiere, dass ich nachfrage. Nicht ausfrage, sondern nachfrage. Und ja, nicht mit einer kalten Stimme, sondern mit einer warmherzigen Stimme. Mit dem spreche, dann öffnet sich auch sein Herz.
Also die Situation wird automatisch ein bisschen offener und wärmer, wenn man sich warmherzig begegnet. Was habe ich denn ganz konkret davon in der Kommunikation, wenn ich warmherzig anfange?
Und ich habe die Hoffnung, dass der andere sich auch öffnen kann, dass dann kein Gegeneinander ist, dass wir uns nicht messen müssen und nicht auf der Ebene, wer siegt im Gespräch, sondern dass wir ein Gespräch führen, das uns verbindet, dass wir uns auch selber angenommen fühlen. Also und Gespräch und Begegnung verwandelt ja den Menschen und tut den Menschen gut. Martin Buber sagt ja, ich werde am Du und mit einem warmherzigen Menschen, dem begegnet eben man als Du. Und das, dann finde ich auch, wer ich selber bin und kann mir erlauben, ich darf so sein, wie ich bin.
Das heißt aber nicht, dass ich zu allem Ja und Amen sage, sondern auch Kritik üben kann und Klartext spreche.
Natürlich heißt Barmherzigkeit nicht, dass ich alles bejahe, sondern dass ich versuche, den Menschen zu bejahen, aber durchaus auch Verhaltensweisen oder Meinungen kritisiere und sage, das stimmt so für mich nicht. Wichtig ist, dass ich auch warmherzig kritisiere und nicht eben ablehnend und kalt, sondern dass der andere spürt, ja, ich bin da nicht einverstanden, ich traue auch meinem eigenen Gefühl, aber ich verletze nicht dadurch.
Wird man da nicht vielleicht auch mal oft ausgenutzt, wenn man so warmherzig aufeinander zugeht?
Die Gefahr, ausgenutzt zu werden, ist sicher da, aber da ist eben wichtig, auf sein Gefühl zu hören. Wir sind ja nicht nur warmherzig, wir haben auch andere Gefühle. Und wenn wir zum Beispiel dem anderen offen begegnen und wir werden enttäuscht, dann spüren wir auch Aggressionen. Und Aggressionen sind immer eine Einladung, mich besser abzugrenzen, mich eben nicht ausnutzen zu lassen.
Und was mache ich, damit mir die Puste nicht ausgeht dabei, bei der Warmherzigkeit und der Herzlichkeit?
Gut, dann wäre es wichtig, immer wieder in die Stille zu gehen, nach innen zu halten, um zu spüren, in mir ist eben diese Wärme, diese Quelle von Wärme, von Liebe, und die kann man die kalte Welt auch nicht nehmen.
Wo ist denn dann der Unterschied zur reinen Freundlichkeit?
Gut, Freundlichkeit ist manchmal natürlich auch gemacht, also der Verkäufer ist freundlich, weil er was verkaufen will, während Warmherzigkeit ist absichtslos. Ich bin nicht warmherzig, um vom anderen was zu erreichen, sondern weil ich ihn als Menschen schätze.
Also ein Zustand, der wird nicht mal angeknipst für das momentane Gespräch, sondern man sollte das für sich selber auch kultivieren.
Ja, man sollte kultivieren und die Frage, wenn ich morgens aufstehe und Menschen begegne, was geht von mir aus? Geht von mir Wärme aus oder geht von mir Bitterkeit aus oder Ärger? Also wir sind verantwortlich, was von uns ausgeht, Wärme oder Kälte.
Die Wärme des Herzens, wie wir sie spüren, pflegen und weitergeben. Das war Pater Anselm Grün im Gespräch mit Daniela Baumeister. Das war es hier in HR Info Himmel und Erde mit Klaus Hofmeister. Ihnen einen schönen Sonntag.